Liebe Geschwister, ich möchte euch Gnade und Friede wünschen von Gott. Mit dem Gruß, den die Aposteln und die Diener Gottes immer die Gemeinde grüßen. Und es ist ein herrlicher Gruß. Mit dem gleichen Gruß möchte ich euch grüßen. Gnade aus dem Grund, dass Gott unverdient uns beschenkt, auch heute Morgen. Wir haben es nicht verdient. Wenn, dann ist es seine Gnade, die uns wirklich reichlich gibt. Und Friede ist es der Friede, der unser Herzen erfüllen sollte, über unseren Verstand übersteigt. Der unseren Verstand beruhigt, der auch den Frieden und das Herz bewahrt und uns letztendlich bewahrt an ihm. So wünsche ich mir auch das für uns und auch für diese Zeit jetzt unter dem Studium des Wortes Gottes, Gnade und Friede von ihm. Wir wollen im Markus-Evangelium fortfahren, in der Reihe über das Markus-Evangelium, Kapitel 1, die Verse 1, Kapitel 1, Verse 15. Vers 15, wer die Bibel dabei hat, kann gerne aufschlagen. Ich lese vielleicht noch Vers 14 mit. Und nachdem Johannes überliefert war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Bevor wir diesen Text weiter betrachten, möchte ich beten. Wir bleiben dazu sitzen. Oder vielleicht stehen wir auf vom Herrn. Und ihr werdet sitzen müssen eine Weile, von daher vielleicht ist es gut. Und nicht nur wegen unserer Müdigkeit oder wegen unserem Kreislauf, sondern weil du würdig bist. Weil du würdig bist, stehen wir vor dir, vor deinem Thron und bekennen, dass du der Herr aller Herren bist, der König aller Könige. Du bist würdig, dass wir dich anbeten, du bist würdig, dass wir dich verherrlichen, dass wir dir dienen. Herr, und wir sind auf dich angewiesen. Du bist unser König, du bist derjenige, der uns rechte Speise gibt. Der auf uns aufpasst, der eben uns Gnade und Frieden gibt. Ich bitte dich, Jesus Christus, um deine Nahrung, um das geistliche Manne, das aus dem Himmel kommt, Herr, das uns stärkt, das uns ausrichtet, uns Hoffnung gibt und Perspektive, auch heute Morgen. Jesus, ich bitte dich um Freimut, um Klarheit, dass dein Wort so verkündigen kann, dass wirklich du darin verherrlicht wirst und dass es der Wahrheit entspricht. Herr, bewahre du ganz nah, und gib Klarheit. So, Jesus, ich bitte dich in deinem Namen und ich danke dir. Ich glaube fest daran, dass wenn wir dich bitten, dass du auch uns geben wirst. Jesus, du bist treu. Ich preise dich dafür. Amen. Nach einem kurzen Exkurs vorletzten Sonntag über 2. Korinther Kapitel 5, die Verse 18 bis 21, glaube ich, haben wir miteinander betrachtet, was das Evangelium bedeutet. Möchte ich jetzt fortfahren im Markus-Evangelium. Und wir haben eine Zeit lang uns mit diesem Begriff Buße auseinandergesetzt, was Buße bedeutet. Jesus Christus verkündigt das Reich Gottes, das ist das Evangelium. Das Evangelium ist verknüpft mit dem Reich Gottes. Man kann das Reich Gottes vom Evangelium nicht trennen und das Evangelium nicht vom Reich Gottes trennen, sondern das gehört zusammen. Das ist die gute Nachricht der Herrschaft Gottes. Und dieses Evangelium hat zwei Säulen, die sie tragen, dieses Reich Gottes. Das ist Buße und Glaube. Und das sind die zwei Säulen, an denen die Tür hängt. Das Hineingehen in das Reich Gottes hat was mit der Buße und mit dem Glauben zu tun. Und wie ein anderer Prediger das schön formuliert hat, so konnte ich es nicht, sagt, das sind die zwei Flügel, auf denen man emporsteigt in den Himmel, die Buße und Glaube. So ist es fundamental und absolut wichtig, dass wir klares Verständnis darüber haben, was Buße bedeutet und ebenfalls auch, was Glaube bedeutet. Das, was Buße bedeutet, haben wir uns eine Zeit lang auseinandergesetzt und haben einige Sonntage darüber gehört, was Buße bedeutet, was sie nicht bedeutet und was sie bedeutet. So möchte ich jetzt weitergehen, mit euch anschauen, was Glaube bedeutet. Und wenn ich allein das sage, das schafft man nicht in einer Predigt, das schafft man nicht in einer Reihe. Letztendlich ist das, was ja uns ausmacht und was unseren Glauben ausmacht. Und so möchte ich mit euch eine kleine Schneise schlagen, einen kleinen Einblick geben in das eigentlich, was Glaube bedeutet, was den Eingang in das Reich der Himmel uns zeigt. Was ist eigentlich Glaube? Ich möchte wirklich so ein paar Rahmenbedingungen schaffen, ein paar Einblicke. Eigentlich genommen sind es sieben Punkte über den Glauben. Letztendlich ist das Inhalt und die Botschaft des Markus-Evangeliums. Markus stellt uns Jesus Christus vor, den König dieses Reiches, den Prediger dieses Reiches. Und dann sagt er, was es braucht, um in dieses Reich hineinzukommen, nämlich Glaube und Buße und Glaube. Und dieser Glaube, der wahre, der rettende Glaube, wird entfaltet in dem Markus-Evangelium. Von daher möchte ich so ein bisschen hinführen dahin und dann im Laufe der Predigten über das Markus-Evangelium werden wir diesen Glauben, diesen wahren, rettenden Glauben entdecken. Ich denke, es ist wichtig, dass wir auch diesen Begriff Glauben etwas füllen, mit Inhalt füllen, dass wir schon mal die Richtung haben, um was geht es. Und zugleich bin ich mir sicher, dass vieles nichts Neues ist, und vieles der Geist Gottes schon in unsere Herzen hineingelegt hat und ich euch nur erinnern werde, was eigentlich der Glaube bedeutet. Ich möchte über sieben Punkte sprechen, die den Glauben, unseren christlichen Glauben, den rettenden, wahren Glauben charakterisieren. Nicht über alle sieben Punkte werde ich heute predigen, aber ich möchte sie einfach erstmal nennen, damit wir einen Blick haben, was euch erwartet. Ich möchte darüber sprechen, über die Quelle des Glaubens. Das ist der erste Punkt, über die Quelle des Glaubens und dann über das Wesen des Glaubens. Was macht den Glauben, unseren Glauben eigentlich aus? Dann über den Inhalt des Glaubens und über die Frucht des Glaubens. Über die Vorbilder des Glaubens, über den Abfall vom Glauben und über den Vollende des Glaubens. Und ich habe bewusst sieben Punkte genommen, weil die sieben Punkte für mich eine wichtige Zahl in der Bibel sind. Die beschreiben so die Gesamtheit. Ich beanspruche nicht die Gesamtheit von all diesen Dingen, aber ich denke, dass an diesen sieben Punkten wir ein gutes Verständnis darüber bekommen, was der Glaube ist. Und ich möchte diesmal so anfangen, ziemlich hoch anfangen. Letztes Mal über die Buße habe ich niedrig angefangen, nämlich was Buße nicht ist, also negativ. Heute möchte ich anfangen mit dem, was Glaube ist. Mein Lehrer, den ich sehr schätze, erzählte mir, dass sein Lehrer wiederum, als er ihm beibrachte zu predigen, sagte, fang immer hoch an. So, fang immer hoch an, absteigen kannst du immer noch. So. Und ich möchte auch diesen Rat heute berücksichtigen und sehr, sehr hoch anfangen und mit euch als erstes über die Quelle unseres Glaubens reden. Ich danke Anton für das Zeugnis. Als ich dein Zeugnis las, dachte ich, das passt jetzt gut zusammen. Wir wollen auch jetzt über den Glauben reden und über den Glauben nachdenken von der Schrift her. Was bedeutet es, dass Jesus sagt, glaubt an das Evangelium? Was ist dieser Glaube? Der erste Punkt ist, Gott selbst ist die Quelle all unseres Glaubens. Gott selbst ist die Quelle all unseres Glaubens. Die Quelle des Glaubens ist Gott selbst. Wenn wir über irgendeine Sache nachdenken, wenn wir uns mit irgendeiner Sache beschäftigen, so müssen wir zuerst immer bei Gott anfangen. Denn er ist der Ursprung aller Dinge. Und das ist ein Fundament, das ist grundsätzlich und wichtig, dass wir nicht bei uns selbst, nicht in unserer Erfahrungswelt, nicht unseren Gedanken, nicht unseren Beispielen oder sonst irgendwo anfangen, dass wir bei Gott anfangen. Denn Gott ist der Urheber und der Ursprung aller Dinge. Und so, wenn wir über irgendeine Sache nachdenken wollen, müssen wir an erster Stelle bei Gott anfangen. Und genau das Gleiche trifft auf den Glauben zu. Gott ist die Quelle allen Glaubens. Er ist der Ursprung aller Dinge. Wenn Paulus darüber spricht, dass es alles aus Gott entspringt und dass Gott der Ursprung aller Dinge ist, dann spricht er davon, dass er der Vater aller Vaterschaft ist. Vielleicht habt ihr diesen Begriff schon mal gehört im Epheserbrief. Wir werden heute wieder einige Bibelstellen anschauen und einige Bibelstelle aufschlagen. Wem es zu viel sein wird und er da nicht hinterherkommt, der höre einfach zu und kann zu Hause danach prüfen, ob das wirklich so in der Bibel steht. Wer das möchte, der kann sehr gerne natürlich mitfolgen und die Bibelstellen aufschlagen. Epheserbrief, Kapitel 3, die Verse 14 bis 15, sagt Paulus. Epheser, Kapitel 3. Verse 14 bis 15, Paulus schreibt, deshalb beuge ich meine Knie von dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmel und auf der Erde benannt wird. Was Paulus damit sagt, er beugt sich, er unterwirft sich dem Vater, nach dem alle Vaterschaft benannt ist. Das heißt, der ist ein Bild aller Vaterschaft. Und damit ist nicht nur ein Mann gemeint, sondern das Bild ist, er ist derjenige, von dem alles entspringt. Alles, was irgendeinen Ursprung hat, alles, was irgendwo einen Anfang und einen Beginn hat, ist Gott selbst, Gott der Vater. Das ist die Umschreibung von Gott als Vater. Wenn wir über Gott nachdenken, wir wissen, wir haben die Lehre des dreieinigen Gottes, wir wissen, Gott ist einer. Wenn wir lehren aber, dass Gott Vater, Gott den Sohn und Heiligen Geist. Das ist die Dreieinigkeit. Wenn wir also von Gott dem Vater reden, dann reden wir von dem einen Gott, von dem alle Dinge entspringen. Der plant, der überlegt, der ist der Ratschluss allen Dingen, er ist der Geber aller Dinge, aus ihm entspringt einfach alles. Das ist der Begriff der Vaterschaft. Er zeugt alles durch sein Wort, er spricht und auf einmal aus, wo nichts ist, entsteht etwas. Das hat was mit Vatersein zu tun. Und so beginnt alles bei Gott. Er ist alles, er ist die Quelle aller Dinge. Im Römerbrief, wenn wir ein bisschen zurückblättern, schreibt Paulus in ähnlicher Weise über ihn. Und ich bin mir sicher, dass die Worte oder dieser Satz euch sehr gut bekannt ist. In Kapitel 11, Vers 36. 11 Kapitel lang hat Paulus den Glauben entfaltet. 11 Kapitel lang hat er das Evangelium entfaltet, in all der Tiefe. Er hat aufgezeigt, dass der Mensch absolut verdorben ist, aus sich heraus nichts leisten kann, sich nicht retten kann. Aufgezeigt, dass sowohl ein Heide wie ein Jude aus sich heraus keine Rettung empfangen kann. Er hat aufgezeigt, dass sowohl unmoralische, moralische wie religiöse Menschen keine Chance haben. Da ist keiner, der gerecht ist. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist keiner, der Gott sucht. Da ist keiner, der nach Gott fragt. All das 11 Kapitel lang. Und dann aufgezeigt, dass Gott einen neuen Weg aus Glauben geschaffen hat. Aus Glauben an diesen einen Jesus Christus. In einer wunderbaren Art und Weise hat er das entfaltet. Und am Ende dieser Argumentation, am Ende dieses Evangeliums, schaut er, was er sagt, in Kapitel 11, Vers 36. Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Schaut mal, was er sagt. Aus ihm, Gott ist der Ursprung aller Dinge. Aus ihm kommt alles heraus. Und das, was aus ihm kommt, kommt auch durch ihn. Es entspringt nicht nur seine Idee, es entspringt nicht nur seinem Willen und seinem Wollen. Es ist auch etwas, was er selbst hervorbringt. Auch durch ihn ist alles. Und alles, was er tut, hat ein Ziel, nämlich für ihn. Es kommt von Gott, es geschieht durch Gott und es ist für Gott. Alles, alles. Ich hoffe, ihr könnt euch noch erinnern, in 2. Korinther 15, Vers 18, als wir über das große Versöhnungswerk Gottes gesprochen haben, hat Paulus geschrieben, alles aber von Gott. Das ist die andere Art, wie er das ausdrückt. Letztendlich, es ist alles aus Gott. Er ist der Ursprung, die Quelle und der Geber aller Dinge. In 1. Korinther 1, 13 schreibt er, aus ihm ist das, dass wir in ihm sind, dass wir in Christus sind. Aus Gott selbst. Er ist derjenige, der uns all das gibt. Warum betone ich das? Warum sage ich euch das so und zeige euch die ganzen Bibelstellen? Aus einem Grund, dass der Glaube genau das Gleiche, das auch auf den Glauben zutrifft. Gott ist der Geber des Glaubens. Glaube ist in erster Linie ein Geschenk. Es ist etwas, was Gott schenkt, es ist, was Gott gibt. Der Glaube aus ihm und durch ihn und für ihn ist der Glaube. Und das ist das Fundamentale und das ist das Erste, was wir lernen und verstehen müssen, dass der Glaube aus Gott entspringt. Gott muss Glauben schenken. Es ist ein Gnadengeschenk. Genauso wie Gott Buße schenken muss. Wo es heißt, tut Buße, wir wissen das. Ein wesentlicher Bestandteil der Rettung ist eben Buße. Aber wir wissen, wenn Gott keine Buße schenkt, dann gibt es keine Buße. Darüber sprachen wir. Genau das Gleiche gilt auch auf den Glauben. Wir müssen zuerst und festhalten und somit Gott die Ehre geben, dass Gott der Geber genauso des Glaubens ist. Gott ist der Geber der Buße und Gott ist genauso der Geber all unseres Glaubens. Der Glaube entspringt aus Gott. Wenn ein Mensch glaubt, wisst ihr warum? Dann nicht, weil er mehr glaubt als der andere, weil er frommer ist als der andere, weil er mehr Erkenntnis als der andere, weil er größeren Glauben hat als der andere. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, dann ist es in erster Linie und zuerst reine Gnade Gottes. Gott schenkt Glauben. Ich weiß nicht, wie du persönlich darüber denkst, aber das ist, was die Schrift lehrt. Und da müssen wir beginnen. Und deswegen sage ich, sehr hoch ansetzen. Und das macht uns sehr klein. Deswegen macht es Gott sehr groß. Der Mensch ist angewiesen, genauso im Glauben wie in der Buße, genauso im Glauben auf Gott. Ich möchte euch einige Stellen anführen, die uns genau das zeigen. Und ich hoffe, dass sie sehr klar sind und uns dieses Bild und dieses Verständnis festigen werden. Wir beginnen nochmal im Epheserbrief und gehen 1, 2, 3 Briefe durch und schauen uns das gemeinsam an. Geht mal mit dem Epheserbrief, Kapitel 2. Auch das sind sehr bekannte Verse. Epheserbrief, Kapitel 2. Paulus verkündigt ebenfalls das Evangelium, das er uns lebendig gemacht hat. Er hat uns mit auferweckt. Er hat uns aus der Herrschaft des Fürsten, der Macht der Luft, gerettet, hat uns befreit. Und schaut mal ab Vers 6. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus. Das heißt, das ist die erste Auferstehung, an der wir schon alle teil hatten. Wenn wir gläubig geworden sind, wenn er uns mit auferweckt hat in Jesus Christus und hat uns mitsitzen lassen, das heißt Anteil haben an seinem Reich. Das heißt, wir durften eingehen in sein Reich. Mitsitzen mit ihm heißt mitherrschen und herrschen hat was mit seinem Reich zu tun. Und dann schaut man, was er dann schreibt. Damit in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Achtet mit mir geschwind darauf. Denn aus Gnade seid ihr gerettet. Das ist uns klar, oder? Was heißt aus Gnade? Nicht verdient. Hat sich keiner etwas verdient. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und dann sagt er, aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben. Gnade und Glaube hängen zusammen. Er sagt, ihr seid gerettet wie? Aus Gnade und Glaube. Und dann kommt nämlich, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Und wenn das Deutsche schon nicht reicht, dann hilft das Griechische, das macht es noch deutlicher. Das Griechische sagt Folgendes. Gott hat euch gerettet aus Gnade und Glauben. Und diese beiden Dinge, nämlich Gnade und Glaube, das ist nicht aus euch. Denn das ist nämlich Gabe Gottes. Das ist, was Paulus sagt. Die Rettung geschieht aus Gnade und Glauben. Und das ist etwas, was Gott schenken muss. Glaube ist ein Gnadengeschenk Gottes. Warum ist das so? Paulus sagt es, damit sich niemand rühme, dass keiner auf die Idee kommt und sagt, ja klar, natürlich, Gnade, ich muss das Gesetz nicht halten, aber Glauben, das muss ich. Und weißt du was, ich habe vor dir geglaubt. Oder ich habe mehr geglaubt. Ich habe früher geglaubt. Ich habe stärker geglaubt. Ich habe länger geglaubt. Wir auf die Idee kommen, dass natürlich Jesus Christus für uns das Gesetz erfüllt hat, aber glauben muss ja schließlich ich. Was jetzt nicht ganz falsch ist, aber dazu müssen wir noch kommen. Wir beginnen bei dem, dass die Gnade bedeutet, Gott gibt uns Glauben an das Erlösungswerk Jesu Christi. Wenn Gott uns die Augen nicht öffnen würde und die Gnade nicht schenken würde, würde keiner daran glauben. Kein einziger würde daran glauben. In Philipperbrief drückt Paulus das ähnlich aus, nur ein bisschen in anderen Worten. Philipper Kapitel 1, Vers 29. Auch das ist eine bemerkenswerte Sicht. Vers 29 sagt Paulus, denn euch ist im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Ich weiß nicht, ob die Christen beides als ein Geschenk annehmen. Ja? Aber Paulus sagt, für uns ist das Leiden steht im Fokus, er sitzt im Gefängnis, schreibt im Gefängnis einen Freudenbrief und dann sagt, es ist ein Geschenk, Gott hat es uns geschenkt, für ihn zu leiden. Aber genauso wie er uns das Leiden geschenkt hat, hat er auch uns den Glauben geschenkt. Er schreibt, denn euch ist im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben. Der Glaube ist ein Geschenk. ein Gnadengeschenk Gottes, sondern auch für ihn zu leiden. Leiden ist auch ein Geschenk Gottes. Das gibt uns neue Perspektive, neuen Blickwinkel. Aber das Thema heute ist, Glaube ist in erster Linie ein Geschenk Gottes. Glaube entspringt aus Gott. Ich möchte noch zwei Stellen euch zeigen. Jakobusbrief. Jakobusbrief, Kapitel 2, Vers 5. Jakobus schreibt, 2, Vers 5, hört meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die von der Welt Armen auserwählt, reich im Glauben und Erben des Reiches zu sein, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben. Ich möchte das kurz wiederholen und schauen, weil Jakobus sagt hier nichts anderes. Er sagt, hat nicht Gott die Armen auserwählt? Das über diese Erwählung wollen wir jetzt nicht reden. Aber das heißt, hat Gott nicht einen Ratschluss vor grundlegender Welt gefasst, dass er die Armen retten wird? Und jetzt schaut mal, dass sie was seien? Reich im Glauben und Erben des Reiches. Das ist der Plan Gottes, das ist das Geschenk Gottes. Sie sollen, Gott hat vor grundlegender Welt gesagt, dass die Armen, das sind die Armen im Geist, dass sie reich sein sollen, nämlich reich im Glauben und reich am Reich Gottes teilhaben. Beides ist etwas, was Gott vor grundlegender Welt geplant und geschenkt hat, den Seinen, den Auserwählten. Es ist eine Gabe Gottes. Es entspringt dem Ratschluss Gottes. Das Gleiche hat Petrus gesagt. 2. Petrus 1, Vers 1. In dem Gruß an die Gemeinde schreibt Petrus Folgendes. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Petrus schreibt an wen? An die Gemeinde Jesu Christi. Und er bezeichnet sie wie? Die genauso wie wir den kostbaren Glauben empfangen haben, geschenkt bekommen haben. Wie? Durch Jesus Christus. Ich hoffe, die Bibelstellen reichen. Es gibt eine Fülle noch mehr, aber die müssen, dass die reichen, um zu zeigen, dass zuerst der Glaube aus Gott entspringt. Gott muss Glauben schenken. Wenn Gott Glauben schenkt, kann keiner glauben. Es ist ein Gnadengeschenk Gottes. In Jesus Christus wird diese Gnade zuteil, dass wir glauben können. In Jesus Christus. Wie wirkt Gott diesen Glauben in uns? Wie schenkt er diesen Glauben an uns? Und da kommen wir dahin, was Anton als Zeugnis heute gebracht hat. Gott wirkt den Glauben in den Menschen, in den Seinen, die in der Welt sind, durch die Verkündigung des Wortes Gottes, eines Predigers des Evangeliums. So wirkt Gott Glauben in den Herzen. So legt Gott diesen Glauben hinein. So schenkt Gott diesen Glauben durch die Verkündigung des Evangeliums. Lass uns nochmal diesen Vers lesen, den Anton vorher zitiert hat. Ich weiß, in einem Gespräch haben wir darüber geredet. Als in der Vorbereitung musste ich auch an dich denken. In Römer 10, dass der ganze Römerbrief vom Glauben handelt, ich denke, muss ich jetzt nicht groß ausführen, oder? Allein aus Glauben, nicht aus Werken. Peter hat es in der Schriftlesung heute Morgen vorhin gelesen, dass das ist das Thema, am Glauben zu stärken, im Glauben zu wachsen, das ist das Anliegen des Paulus gewesen. Und dann sagt er, die Gottesgerechtigkeit allein aus Glauben, durch Glauben. Und das ist ganz stark das Thema des Römerbriefs. Und hier behandelt er diesen Glauben und sagt Folgendes, ab Vers 14, Kapitel 10. Wie sollen wir den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie zu Gott kommen? Wie sollen sie ihn anrufen? Wie sollen sie ihn bitten, dass er sie rettet? Wie sollen sie ihn anflehen, wenn sie an ihn gar nicht glauben? Wie soll das funktionieren? Und Paulus sagt, wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nie gehört haben? Also müssen sie von ihm hören zuerst, damit sie glauben. Und dann geht er weiter und sagt, wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger? Wie aber sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Wenn keiner da ist, der verkündigt, wie sollen die Menschen dann hören, um dann zu hören und glauben? Aber wie soll der Prediger predigen, wenn er nicht berufen worden ist? Wenn er dazu nicht ausgesandt worden ist? Was hat er denn zu sagen? Nur seine eigenen Ideen, nur seine eigenen Geschichten und Fabeln wird er erzählen. Dadurch entsteht kein Glaube. Und dann sagt er, wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Gutes verkündigen. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht. Das heißt, nicht alle glauben, wenn sie hören. Und dann heißt Vers, denn Jesaja sagt, Herr, wer hat denn unsere Verkündigung geglaubt? Das heißt, nicht alle werden glauben. Vers 17, jetzt kommt er zu der Schlussfolgerung. Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi oder das Wort Gottes, durch das Evangelium. Um was es jetzt geht, Gott ist der Geber des Glaubens, Gott ist die Quelle des Glaubens. Aber wie wird der Glaube uns zu eigen? Wie wird das zu unserem Glauben? Wie kommen wir dann, diesen Glauben anzunehmen? Und die Bibel sagt, Gott schenkt uns diesen Glauben dadurch, durch die Verkündigung des Evangeliums, durch das Wort Gottes. Und ich will das nochmal sagen, das ist sehr, sehr wichtig. Der Glaube kommt aus der Verkündigung. Aber nicht alle Verkündigung wird glauben. Nicht alle Verkündigung wird glauben, sondern nur wenn das Evangelium verkündigt, wirkt das Glauben. Man kann alles verkündigen, man kann jeden verkündigen. Aber nur wenn wahres Evangelium verkündigt wird von Jesus Christus, das wird Glauben. Das ist der Schlüssel, das ist die Methode, die Art und Weise, wie Gott den Menschen den Glauben zurechnet, wie er den Glauben in die Herzen der Menschen schenkt. Das Wort Gottes ist wie ein Same. Dieser Vater, der den Menschen ein neues Leben gibt, der zeugt, dieser Ursprung aller Vaterschaft ist, er muss in uns durch sein Wort etwas Neues zeugen, dem Glauben zeugen, eine Wiedergeburt zeugen. Er muss in uns etwas machen, dass wir überhaupt in der Lage sind zu glauben. Wenn Gott in uns kein neues Leben gibt, wenn Gott unsere Augen nicht öffnet, wenn Gott uns seinen Geist nicht gibt, können wir die Dinge nicht sehen, und die wir glauben sollen. Das ist unmöglich. Liebe Geschwister, dem Glauben geht Wiedergeburt ein oder voraus. Ohne Wiedergeburt kein Glaube. Es ist nicht erst Glaube, dann Wiedergeburt. Es ist Wiedergeburt, dann Glaube. Aber kann sich jemand selbst wiedergebären? Es ist eine Gnade Gottes, wenn das geschieht. 1. Petrusbrief 1,23 sagt Petrus Folgendes. Das sind wunderbare Worte. Tiefe Worte, die wir jetzt nur oberflächlich betrachten, aber in sich selbst sind so herrlich. Schaut mal, was Petrus sagt. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichen und lebendigen und bleibenden Wort Gottes. Ihr seid wiedergeboren, nicht aus einem vergänglichen Samen, nicht aus einem natürlichen Samen, sondern aus einem unvergänglichen, das ist nämlich ein geistlichen, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Ein Mensch wird wiedergeboren durch das Wort Gottes. Das ist der Same, den Gott streut, den Gott aussät, und dieser Same geht dann auf. Ohne das Wort, ohne die Verkündigung, keine Wiedergeburt. Ohne die Wiedergeburt kein Glaube. Aber damit Menschen glauben können, muss Gott vorher sie lebendig machen. Um diese Wahrheit zu entfalten, erinnere ich euch nur an das Johannesevangelium, oder? Das ist die stärkste, also inhaltlich des Johannes geht's darum. Johannes beginnt doch so und sagt, am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott, und das Wort wurde Fleisch. So, wer kann das fassen gedanklich? Wer von den Menschen kann verstehen, am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wer kann das rational verstehen? Und darum sagt Johannes, und das Wort kam in das Seine, nämlich in die Welt, und die Welt nahm ihn nicht auf. Das Licht kam in die Finsternis hat es nicht erfasst. Es ist unmöglich, das ist nicht möglich, dass das Irdische das Himmlische versteht. Es ist unmöglich, dass das Irdische das Himmlische begreift. Wie geht das? Wie können wir diese Herrlichkeit Gottes mit unserem menschlichen Verstand logisch erklären? Wie geht das? Das ist unmöglich. Das ist die ganze Dramatik. Und Johannes sagt, aber wer es nicht erkennt, geht verloren. Aber es gibt welche, die trotzdem nicht verloren gehen. Und dann sagt er, die ihn aufnahmen. Und wer sind die ihn aufgenommen haben? Die an seinen Namen glaubten.
Ja, aber wie kommt es, dass sie geglaubt haben, obwohl sie ihn nicht in der Lage waren, obwohl die Welt nicht in der Lage ist, zu erkennen? Wie kommt es, dass einige in der Lage waren, an ihn zu glauben? Und dann sagt Johannes, die von Gott geboren sind. Die, die glauben, die sind von Gott gezeugt. Die sind von Gott geboren. Wenn sie nicht von Gott geboren sind, können sie nicht glauben. Und dann schiebt er kurz ein und sagt, das hat nichts mit ihrer Abstammung zu tun, das hat nichts mit ihrer Herkunft zu tun, das hat nichts mit ihrer Kraft zu tun und das hat auch nichts mit ihrem Willen zu tun. Das ist ein Gnadengeschenk Gottes. Gott muss dieses neue Leben schenken. Sonst ist keiner in der Lage, an diesen Christus und an diesen Schöpfer Gott zu glauben. Gott muss es vorher wirken. Und das entfaltet er, Kapitel 3, Johannes Evangelium, die Nikodemus-Geschichte. Wie wird man von Gott geboren? Durch den Heiligen Geist. Darum erklärt er das. Durch den Heiligen Geist. Und dann kommt Kapitel 6 und viele glauben nicht an ihn, sie laufen ihm nur hinterher aus vielen verschiedenen Gründen, weil er sie gesund macht, weil er sie satt macht. Und dann erzählt er ihnen, wer er ist und sie glauben nicht. Und dann sagt er, niemand kommt zu mir, seit der Vater ihn vorher zieht. Niemand kann mich erkennen, niemand kann mich verstehen, wenn der Vater ihn nicht mehr, euch nicht wiedergebiert. Jetzt Johannes Kapitel 6, ganze Kapitel handelt davon. Und so kommt er zu dem Schluss in Johannes 10, sagt er, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Die mir gehören, sind in der Lage, auf mich zu hören. Warum? Weil sie von Gott geboren sind, weil sie von Gott gezeugt sind durch das lebendige Wort. Das ist entscheidend. Glaube entspringt aus Gott, weil Gott durch sein Wort und eben durch seinen Geist Leben schafft. Und das ist fundamental, das ist entscheidend, dass der Glaube aus Gott kommt und durch sein Wort und durch seinen Geist gewirkt ist. Der Geist Gottes ist der beruft, der zieht, der lehrt, der sich für Gott verwendet, der in unseren Herzen diese Wahrheit erleuchtet. Und es ist darum so entscheidend, dass der Glaube, den wir haben, uns von Gott gegeben ist und nicht auf Menschenweisheit beruht. Denn das ist der Unterschied, ob wir gerettet werden oder nicht. Und es gibt einen falschen Glauben. Es gibt einen Glauben, der nicht rettet. Ich denke, es ist sehr einleuchtend, und ich denke, die meisten werden mir zustimmen, dass die Dämonen glaubten, dass Jesus der Sohn Gottes ist, oder? Sie geben Zeugnis im Markus-Evangelium. Was haben wir mit dir zu schaffen, Sohn Gottes, vor Zeiten her? Sagen sie immer wieder. Kennen Sie ihn? Glauben Sie, dass der Sohn Gottes ist? Glauben Sie, dass es einen Gott gibt? Ohne Frage. Glauben Sie, genauso seine Anhänger, glauben die meisten der Juden, die schriftgelehrten Pharisäer, dass Gott der Schöpfer ist? Glauben Sie, dass er der einzige wahre Gott ist? Glauben Sie, dass er die Tora, die Schrift gegeben hat? All das haben Sie geglaubt. Die 10 Gebote haben Sie geglaubt. Wurden Sie gerettet? So, es gibt einen Glauben, aber der nicht rettet. Und dieser Glaube ist auf Menschen gebaut und von Menschen gelehrt. Ich möchte euch das kurz zeigen. 1. Korintherbrief, Kapitel 2. So wichtig. 1. Korinther, Kapitel 2. Spricht Paulus über die Art und Weise, wie er diesen Samen ausstreut. Er spricht darüber, wie er das Evangelium verkündigt, damit Menschen zum Glauben kommen. Und dann sagt er Folgendes, ab Kapitel 2, Vers 1. Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder der Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Er sagt, ich kam zu euch und habe mir nicht vorgenommen, mit überredenden Worten der Rede Weisheit das Geheimnis zu verkündigen. Er hat sich nicht überlegt, wie könnte ich Menschen überzeugen, logisch überzeugen, damit sie zum Glauben kommen. Welches Beispiel, welche Illustration, welches Anspiel, was könnte ich machen, damit die sagen, ah, das macht jetzt Sinn. Er sagt Folgendes, Vers 2. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Er hat sich, das ist das Einzige, was verkündigt werden muss. Oder ich will andersrum sagen, was bei den Menschen Glauben weckt, ist die Verkündigung von Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und dann sagt er Vers 3, und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und mit viel Zittern. Nicht, weil er Angst vor den Korinthern hatte, weil er Angst hatte, hier einen Fehler zu begehen bei der Verkündigung des Evangeliums. Er hatte Angst gehabt, er würde auf eine Art und Weise verkündigen, dass Menschen wegen dem Paulus an ihn geglaubt haben und nicht, weil der Geist Gottes ihm Glauben geschenkt hat. Es ist möglich. Freunde, es ist möglich, Menschen geistig zu manipulieren. Es ist möglich, ihnen sie zu überreden zu bestimmten Dingen und sie werden dazu glauben, dass sie das selber sich dafür entschieden haben. Es ist möglich, Menschen rhetorisch und argumentativ zu bestimmten Dingen zu bringen, dass sie davon überzeugt sind und sagen, das ist die Wahrheit. Schaut euch die Welt an, so funktioniert das. Das ist, was der Teufel permanent macht. Um jetzt die Klischees zu bedienen, das ist die Werbung, oder? Die Werbung, von der wir überzeugt sind, dass wir unbedingt diese Zahnpasta brauchen. Das ist für mich ein Phänomen. So ein einfaches Instrument wie die Zahnbürste und Zahnpasta und so viel Werbung darüber. Und jedes Mal wird das als etwas Neues proklamiert, was vorher noch nie gab. Das ist für mich ein Phänomen. Es ist möglich, Menschen zu manipulieren. Und dass sie bestimmte Dinge von bestimmten Dingen überzeugt sind. Aber letztendlich ist es nicht etwas, was von Gott ist, und somit ist es kein Glaube. Es ist tragisch. Und man kann sogar religiös und über Glauben reden und Menschen überzeugen. Und sie sind nicht überzeugt, weil sie vom Heiligen Geist wiedergeboren worden sind und vom Heiligen Geist gelehrt worden sind, sondern weil sie rational zu bestimmten Dingen, ja, das finde ich gut. Ich möchte euch das vorlesen, was Paulus hier sagt. Vers 3 nochmal. Und ich war bei euch in Schwachheit und mit viel Furcht und mit viel Zittern. Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit. Nicht in überredenden Worten der Weisheit. Er hat keine Weisheit der Welt genommen, um Menschen zu überzeugen, dass das Evangelium wahr ist, sondern in der Erweisung des Geistes und der Kraft. Sondern ich kam mit Schwachheit, mit Furcht und mit viel Zittern. Meine Predigt war nichts Brillantes, nichts Herrliches, nichts Argumentatives, aber es geschah etwas. Warum? Ich habe Christus verkündigt, ihn als gekreuzigt und der Geist Gottes hat gewirkt. Und jetzt schaut mal Vers 5. Damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Wenn der Glaube nicht auf Gottes Kraft beruht, das heißt nicht durch den Heiligen Geist gewirkt wird, ist das ein Aberglaube, ist ein falscher Glaube, ein Irrglaube. Es ist kein rettender Glaube. Nur der Glaube, der von Gott gewirkt ist, ist der rettende Glaube. Und glaubt mir, es gibt Glauben, die auf Menschenweisheit aufgebaut sind. Jesaja spricht darüber, das ist für mich so ein wichtiges Kapitel, Jesaja 29, wo er sagt, mit eurem Mund naht ihr mir, mit euren Lippen bekennt ihr mich, aber euer Herz ist weit weg von mir, das heißt, ihr erkennt nicht, wer ich bin. Ihr redet, ihr singt, ihr betet, ihr spricht von Gott, vom Glauben, von all diesen Dingen. Aber euer Herz ist weg und das Herz ist der Ort der Erkenntnis, des Verständnisses, des Glaubens. Das Herz glaubt eigentlich gar nicht an mich. Es ist tragisch. Und glaubt mir, man kann in diesen Dingen manipulativ einwirken. Man kann das, ich werde jetzt nicht zu tief darauf hineingehen, aber es ist möglich, Menschen manipulieren, dass sie an den Punkt kommen, dass sie davon überzeugt sind, sogar selbst die Entscheidung getroffen zu haben, und das selber zu wollen. Es ist entscheidend, dass der Glaube von Gott gewirkt ist, durch den Geist gewirkt ist. Und das heißt, durch das Wort gewirkt ist. Durch das Wort gewirkt ist. Ein Glaube, der außerhalb vom Wort Gottes entsteht, ist nicht der rettende Glaube. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Ich möchte euch ein Beispiel geben, um das zu illustrieren, und zwar von der Schrift her. Ich habe mir überlegt, aber ich werde nicht menschliche Weisheit jetzt dazu gebrauchen. Ich möchte euch ein Beispiel geben und euch einladen, mit mir das vierte Buch Mose aufzuschlagen. Ich denke, das ist eine gute Illustration zum Schluss. Vierte Buch Mose, in Kapitel 14, Ab Kapitel 13 haben wir die Sendung der Kundschafter. Das Volk, Gott rettet sein Volk, das ganze Volk, oder? Ein Milliardenvolk. All die in Ägypten waren, dürfen ausziehen aus Ägypten. Ist das richtig? Jung oder alt, arm oder reich, wer auch immer, alle durften da hinaus. Auch die Sklaven durften da mit, die hatten. Oder es ist ein Riesenvolk, ein Millionenvolk ist da. Habe ich Milliarden gesagt? Nee, gell? Oder doch? Oh, Milliarden waren es nie. Ein Millionenvolk. Mensch. Übertrieben. Ein Millionenvolk ist da, das hinausgezogen ist. Und sie sind alle hinausgezogen und haben alle die Wunder erlebt, die da haben. Dann die sind alle durch das Rote Meer gegangen, haben all diese Dinge erlebt, all die Wunder Gottes gesehen, haben dann vom Mana alle gegessen, oder? Haben von dem Felsen alle getrunken, haben all die Zeichen Wunder gesehen, ob die Wachteln und wie auch immer, haben immer und immer wieder diese Dinge gesehen. Und immer wieder zweifelten sie, ob Gott überhaupt noch mit ihnen ist. Und als dann sie dahin kommen sollten, wohin sie hätten hingehen sollen, nämlich Gott hat ihnen verheißen, nämlich eine Ruhe, ein Land von Milch und Honig. So, und er sagt, geht hin, und er bringt sie hin, und jetzt stehen sie kurz davor, nämlich am Jordan, und müssen rübergehen, und dann schickt Mose Kundschafter. Und sie gehen und kundschaften das Land aus. Und an diesen beiden Kundschaften sind zwei Männer dabei. Josua und Kaleb. Und sie kommen dann zurück, die Kundschafter. Und als sie zurückkommen, haben sie Angst. Die zweifeln. Die sagen, nee, Gott wird uns dieses Land nicht geben. Er wird uns da töten in diesem Land. Die Mauern sind zu groß, die Städte sind zu gewaltig, die Krieger sind viel zu groß. Ist zwar schön und lecker alles, was da ist, aber wir werden das niemals einnehmen können. Das ist unmöglich. Schaut uns an, schaut mal die an, wir verlieren. Es ist nicht möglich. Und sie zweifeln an den Verheißungen Gottes. Sie glauben nicht, dass Gott seinen Verheißungen erfüllt. Sie haben in all der Zeit, in diese Wanderung bis zu dahin, die haben diese großartigen Dinge Gottes gesehen, aber sie glauben nicht, dass Gott es tun kann. Also zweifeln sie, und zwei stehen auf und ringen dafür und sagen, nein. Schaut mal, der erste ist Kaleb, in Kapitel 14 ab Vers 8. Lesen wir, wie Kaleb jetzt vor das Volk sich hinstellt und sagt, Freunde, Gott wird es tun. Glaubt doch ihm. Schaut mal, Vers 8 sagt er, wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben, ein Land, das voll Milch und Honig überfließt. Nur empört euch nicht gegen den Herrn und fürchtet doch nicht das Volk des Landes, denn unser Brot werden sie sein. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen und der Herr ist mit uns. Kaleb sagt, Freunde, guckt nicht auf die, guckt nämlich auf Gott, wer mit uns ist. Fürchtet sie nicht. Und die ganze Gemeinde sagte, dass man sie steinigen sollte. Als Kaleb sich hinstellt und sagt, fürchtet euch nicht, der Herr ist mit uns, er vermag das. Hassen sie sie für die Botschaft und steinigen sie für diese Botschaft. Wollen sie zumindest steinigen. Was ist der Unterschied von Kaleb zu diesen, die sie jetzt steinigen wollen? Warum glaubte Kaleb und warum der Rest nicht? Warum steht da ein Mann und sagt, Freunde, das wird funktionieren? Warum hat er so ein Glauben in Gott? Warum hat er so ein Vertrauen in Gott? Warum die anderen nicht? Was haben wir gelernt? Ich hoffe, wir haben es gelernt. Was braucht es? Den Glauben. Aber wer schenkt den Glauben? Gott. Und durch was schenkt er Gott? Durch den Wort des und durch den Heiligen Geist. Durch die Verheißung, das heißt, ich spreche euch zu, und da, wenn der Geist Gottes diese Verheißung in mein Herz lebendig macht. Schaut mal mit mir, was über Kaleb geschrieben steht in Vers 24, im gleichen Kapitel. Gott zürnt, Gott sagt, die werden das Land nicht erben. Aber über Kaleb sagt er Folgendes, schaut mal Vers 24. Aber mein Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm war und er mir völlig nachgefolgt ist, ihn werden die in das Land bringen. Warum glaubte Kaleb? Weil er einen anderen Geist hatte. Und was war das für ein Geist? Der Heilige Geist. Der war ja, und wo war er übrigens? Was steht da? Weil ein anderer Geist auf ihm war? in ihm war. Aber wann war er denn in ihm? Das ist ja Altes Testament, gell? Niemand wird gerettet, außer durch Glauben, sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament. Und niemand kann glauben, wenn Gott es nicht schenkt durch seinen Geist, sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament. Der Glaube, Kaleb glaubte aus einem Grund, nicht weil er tapferer war, weil er stärker war, weil er gesagt hat, hey, ich traue es mir zu. Er glaubte aus einem Grund, weil Gottes Geist in ihm war. Das Gleiche findet ihr bei Josua. Schaut mal, der zweite Mann, der geglaubt hat, ist Josua. Geht mal mit mir in Kapitel 27. Warum glaubte Josua? Kapitel 27, Vers 18. Josua ist ebenfalls, der aufsteht und sagt, Freunde, glaubt, Gott hat es verheißen. Er ist, der auch da hineingeht und sie heranführt. Und jetzt schaut mal Vers 18. Vers 18, Kapitel 27. Und der Herr sprach zu Mose, nimm dir Josua, den Sohn des Nun, ein Mann, in dem der Geist ist, und lege ihm deine Hände auf ihn. So, warum glaubte Josua? Weil er ein Mann war, in dem der Geist Gottes war. Das ist das wiederum im Alten Testament. Das Gleiche wird auch nochmal wiederholt in 5. Mose, Kapitel 34. 5. Mose, Kapitel 34. Ab Vers 9. Mose stirbt und Josua bekommt diesen Dienst. Und dann wird über Josua Folgendes gesagt. Josua aber, der Sohn des Nun, war erfüllt mit dem Geist der Wahrheit. Denn Mose hatte seine Hände auf ihn gelegt. Josua war erfüllt mit dem Geist der Wahrheit. Und was ist der Geist der Wahrheit? Jesus sagt in Johannes 16, ich werde euch nicht allein lassen. Ich werde euch nicht allein lassen. Und dann sagt er folgendes, Kapitel 16, und wenn der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Und wer ist die Wahrheit? Ist eine Person. Und der Geist der Wahrheit hat einen Grund. Das heißt, der Geist Jesu ist der Geist der Wahrheit. Und der Geist hat eine Aufgabe, die Wahrheit zu offenbaren, nämlich Jesus zu offenbaren. Welchen Geist hatte Josua? Den Heiligen Geist, den Geist Jesu. Darum glaubte er. Darum glaubte er. Liebe Geschwister, Glaube entspringt aus Gott. Gott ist die Quelle des Glaubens. Er ist der Geber des Glaubens, wie durch den Geist, mittels seines Wortes, durch seine Boten. Das ist die Art und Weise, wie ihr Glauben in den Herzen der Menschen wirkt. Aber müssen wir nicht glauben? Ja. Aber wisst ihr was? Wir werden in dem Abschnitt im Markus-Evangelium dazu kommen, in Kapitel 9, wenn es die Rede ist von dem Mann, dessen Sohn einen besessenen Geist hatte. Und als er Jesus bittet, ihn zu befreien, sagt er Jesus, glaubst du? Und was sagt dieser Mann? Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich würde gern glauben, aber wenn du mir nicht gibst den Glauben, kann ich nicht glauben. Hä? Bisschen schwierig? Aber das ist die Haltung. Ich würde so gern glauben, aber Herr, gib mir Glauben. Denn du bist der Geber des Glaubens. Du bist die Quelle des Glaubens. Das ist die richtige Haltung. Ja, wir sollen glauben. Aber wir sind auch selbst im Glauben sind wir auf Gott absolut angewiesen. Gott ist die Quelle unseres Glaubens. So steigen wir sehr hoch ein, wenn wir über den Glauben nachdenken. Und das tut Not, das demütigt uns. Und das ist wichtig, denn Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Wir sind auf seine Gnade angewiesen. Und Glaube ist ein Geschenk Gottes an uns. So wollen wir nächstes Mal darüber nachdenken, was dann das Wesen dieses Glaubens ist und der Inhalt des Glaubens ist. Und wollen einfach ein bisschen fortfahren und über diesen Glauben nachdenken. Aber zuerst wollen wir Gott dafür danken und ihn absolut anbeten und verherrlichen, dass er der Geber des Glaubens ist. Amen.